Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Pastor Lukas als Lobpreiser? Wer hat das Gefühl, das wäre eine gute Sache, dass er zurückkäme als Lobpreiser? Ich habe gerade gedacht, du hast eine gute Stimme. Das ist wirklich nice. Okay, noch ein paar andere Fragen heute Morgen zum Warmwerden sozusagen und zum Ehrlichsein. Ihr wisst ja, der Herr sieht dein Herz, ob du ehrlich bist. Von daher, jetzt ist die Gelegenheit. Meine Frage ist, wer interessiert sich für Politik? Wer interessiert sich gar nicht für Politik? Okay, wer hat mitbekommen, dass es Probleme gibt in dieser Welt? Und wer interessiert sich deswegen nicht für Politik, weil er nicht so gerne entmutigt wird? Und wer guckt trotzdem die Nachrichten, obwohl er entmutigt wird? Ich muss sagen, ihr seid gut informierte Leute. Preis dem Herrn. Ich möchte euch auf jeden Fall heute Morgen noch einmal sagen, dass wir als Kirche gar nicht ignorieren sollten und auch nicht ignorieren, was gerade passiert. Weder was passiert weltweit, noch was passiert hier in Berlin oder sonst irgendwo. Aber wir glauben, es ist auch keine gute Idee, das in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wir glauben, der Mittelpunkt von der Lösung von all diesen Dingen, und da sind wir fast so ein bisschen naiv wie die Kids, die Antwort ist immer Jesus. Aber wir wissen, das hört sich so naiv und so einfach an, aber wir wissen, es ist die tiefste Antwort, die du geben kannst auf alle Fragen, die wirklich zählen. Und ich möchte euch einfach ermutigen zu beten weiterhin für das, was passiert weltweit gerade. Ihr wisst, was da gerade mit Iran und mit Israel und USA und in Deutschland, meine Güte, was sind da für Sachen alle? Und du denkst dir, was passiert da gerade? Lass uns dafür beten. Wir glauben, die Lösung steckt nicht darin, unsere Lösung zumindest nicht, dass wir sagen, wir gehen auf die Straße und haben bestimmte politische Thesen, sondern wir glauben, dass Jesus, wenn Jesus die Herzen von Menschen einnimmt, kann Jesus so vieles tun mit den Herzen. Amen. Ist es gut? Ich möchte gerne heute Morgen fortsetzen, die Serie, die letzte Woche Pastor Dan. Habt ihr Pastor Dan? Wie fand ich der Pastor Dan? Das war doch ein großartiger junger Mann, oder? Wenn du das verpasst hast, ich weiß auch nicht, wie ich dir helfen kann, aber vielleicht kommt er irgendwann nochmal wieder. Ich würde heute gerne über Jesus sprechen, Gefahr oder Genie. Und ich freue mich immer über Jesus-Serien. Früher war das ein bisschen anders, weil da war ich so, ich weiß ja alles über Jesus. Wenn du dann die vier Evangelien gelesen hast, dann denkst du, du weißt alles über Jesus. Oder dann denkst du, es gibt nichts Neues. Und wenn du dann schon viele Jahre mit Jesus unterwegs bist, dann denkst du, mir ist alles bekannt. Ich habe herausgefunden vor einiger Zeit mittlerweile, dass man Jesus gar nicht genug kennen kann. Und dass jede Serie über Jesus super aufregend ist. Deswegen mein Gebet für dich ist, dass du heute, wenn du diese Botschaft gehört hast, etwas mehr über Jesus weißt. Und dass du inspiriert bist von dem, was Jesus tut und sagst, wow, das ist so abgefahren, das hat Konsequenzen auf mein Leben. Weil ich sehe das bei Jesus, es ist eine Offenbarung für mein Leben und das ändert, wer ich bin und wie ich auf Dinge schaue. Und darum sind wir da, oder? Bei dem Wort Gottes, das ist, was wir wollen. Amen? Das ist gut. Also, ich würde gerne ich weiß nicht, ob du Jesus jemals als Genie gesehen hast. Ich habe mal so eine Kurzdefinition probiert. Ein Genie ist eine Person, die in einem oder mehreren Bereichen außergewöhnliche, originelle bedeutet hier in diesem Fall, also zum ersten Mal diese Dinge tut, nicht nachmacht, sondern zum ersten Mal diese Dinge tut und nachhaltig wirkungsvolle Leistungen erbringt. Vielleicht sogar, es gibt Genies, von denen sagt man, was die gemacht haben, das hat Auswirkungen jahrhundertelang. Was die gemacht haben, das war einmalig in 100 Jahren. So, davon gibt's so nur ganz, ganz wenige Leute. Also der originelle, nachhaltig wirkungsvolle Leistung erbringt, die die meisten anderen Menschen weder erreichen, noch sich überhaupt vorstellen können. Es gibt Menschen, die nennt man Genies, die haben eine Vorstellungskraft, die können nicht nur eine Sache besser machen als andere. Das sind so, es gibt ja Leute, die können besser Fußball spielen oder die können besser Basketball, irgendwelche Sportarten, da kann man sagen, das sind Talente. Das ist eine Sache. Aber es gibt eine andere Kategorie von Menschen, wo man einfach nur sagen kann, wow, das sind Genies, die haben eine ein anderes Wort ist auch eine schöpferische Kraft in sich, etwas zu tun, etwas zu anders zu sehen, anders zu tun. Zum Beispiel Einstein, der etwas so geschaffen hat. Oder Mozart würde man heute wahrscheinlich als Genie betrachten. Oder Picasso. Wisst ihr, dass Picasso 50.000 Bilder gemalt hat? 50.000 Bilder. Jetzt sagst du, ich kann nicht auch malen, aber ich weiß nicht, ob eines deiner Bilder nur 10 Euro wert wäre. Jedes von Picasso ist viel mehr wert als 10 Euro. Und er hat 50.000 davon gemalt. Das ist unglaublich. Oder, wusstet ihr, Thomas Edison, der hat ja gelebt jetzt mittlerweile vor 100 Jahren, der hat über 1.000 Patente hat er gehabt. Patente bedeutet, dass er hat angemeldet, hat gesagt, er hat was erfunden und hat einen Schutz darauf bekommen, dass er das erfunden hat. Unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr noch wusstet, früher gab es Glühbirnen. Bevor diese LED-Sache kam, gab es Glühbirnen und es gab es 100 Jahre. Und du kannst, ich weiß nicht genau, wie das mit Patenten läuft, ob der Thomas Edison 100 Jahre lang an jeder Glühbirne mitverdient hat. Aber er war der Erfinder und er hat noch andere Sachen erfunden, die enorme Veränderungen gebracht haben. 1.000 Patente alleine, das sind Leute, die große Veränderungen, vielleicht kleinere Veränderungen, aber ich weiß auch nicht genau, weil ich es nicht beurteilen kann. Einige würden sagen, vielleicht Michael Jackson ist ein Genie, so wie er tanzt und so wie er singt und das alles gleichzeitig macht und so. Ich persönlich bin ein Michael Jackson-Fan, deswegen würde ich sagen, er war ein Genie, aber nicht jeder ist der Meinung. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Auf der anderen Seite, es gibt einfach Leute, oder einige würden sagen, Steve Jobs ist auch einer. Warum? Weil es hat sich so vieles verändert seit 2007, als er zum ersten Mal gesagt hat, das ist das iPhone. Und seitdem gibt es auch andere von anderen Herstellern, aber im Prinzip sind die alle so und es hat alles verändert, oder? Mittlerweile gibt es ganze, wie soll man sagen, medizinische Abteilungen, die sich darum kümmern, dass Leute, die abhängig sind, irgendwie wieder davon wegkommen. Man kann sagen, es hat nicht unbedingt immer nur gute Auswirkungen, aber mittlerweile, egal was du machst, du kannst damit bezahlen, du kannst damit fliegen, du kannst damit eigentlich fast alles machen. Du brauchst gar keinen Schlüssel mehr mitzunehmen, du musst gar keinen Geldbeutel mehr mitnehmen, du brauchst eigentlich nur noch dieses Ding. Da kannst du mit lesen, damit kannst du Fernsehen gucken, damit kannst du eigentlich alles machen. Man würde sagen, das hat schon wirklich die Welt verändert. Man könnte sagen, möglicherweise war Steve Jobs ein Genie. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie du das so mit Jesus siehst. Das Problem der meisten Genies ist, dass man das, was man bei ihnen findet, dass man das nicht lernen kann. Man kann zwar Bücher über die lesen, du kannst ein Buch lesen über Steve Jobs, du kannst ein Buch lesen über Mozart und Picasso und wie sie alle heißen, aber dadurch wirst du nicht zum Genie. Also Genie sein lässt sich nicht so gut übertragen auf dich. So, man kann sich das nicht aneignen. Irgendwie ist man damit, man hat's oder man hat's nicht, könnte man sagen. Oder? Das ist ein bisschen traurig. Man kann Gott sozusagen nur sagen, ah, Lukas, du bist ein Genie da drin. Und das bedeutet, der hat etwas von Gott bekommen. Und man kann nicht genau erklären, wie es in ihn hineingeraten ist, außer dass Gott ihm das gegeben hat. Aber er kann's nicht weitergeben. Und ich weiß nicht genau, wie das ist, ob du Jesus jemals als Genie gesehen hast, gedacht hast, oh, Jesus, in den meisten Listen kommt er nicht vor. Unter diesen Namen, die ich gerade genannt habe. Und dennoch, weil man Genie irgendwie anders betrachtet. Wahrscheinlich, weil man häufig Genie auch als etwas, eine besondere Denkleistung sich vorstellt und sich deswegen sagt, Jesus, ja, der war kein großer Denker, das war so ein Zimmermann und der ist da so rumgelaufen und der hat großartige, empathische Dinge getan. Aber wenn wir überlegen, was das die Welt verändert hat, ich meine, wir zählen die Zeit nach Christus und vor Christus. Wenn er nicht etwas war, was verändert hat, dann weiß ich nicht genau wer. Und der Unterschied zu allen anderen Genies in der Weltgeschichte ist, dass das Genie von Jesus ansteckend ist. Dass das, was er hat, wenn wir auf ihn schauen mit unserem Leben, wenn wir auf ihn schauen, dann steckt da etwas an und etwas transformiert uns, wenn wir ihn angucken. Und das ist so powerful. Deswegen das Genie von Jesus anzugucken, ist lohnend. Da musst du nicht ausschalten. Da musst du nicht entmutigt werden, weil wenn du ein anderes Genie anguckst, sagst du vielleicht, das werde ich nie hinbekommen, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das kann überhaupt nicht sein. Bei Jesus ist genau das Gegenteil der Fall. Du sagst, wow. Und du sagst sogar nicht nur wow vor Bewunderung, sondern du sagst auch, das macht Hoffnung für dein Leben. Das, was auch immer Jesus da hat, das hat Einfluss auf mein Leben und bringt etwas Kraft und Hoffnung und Zukunft da hinein. Ein Pastor, ein Buchautor namens Irvin McManus, der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Jesus sah einen neuen Weg, Mensch zu sein. Einen Weg, jeden Moment völlig gegenwärtig und völlig lebendig zu sein. Stell dir das mal so vor. Er hat gesehen, da ist es, das, was wir als Menschen ausmachen, ist noch nicht alles. Da ist mehr. Etwas in uns, die Bibel sagt, wurde beschnitten, weggenommen. Aber es gibt einen Weg, da wieder zurückzukommen in das eigentliche Menschsein. Und dann stell dir vor, jede deiner Entscheidungen und jede deiner Handlungen würde nur und immer das Gute, das Schöne und das Wahre hervorbringen. Stell dir vor, das Genie von Jesus besteht darin, dass er uns lehrt, wie wir wieder Mensch werden können. Das ist das Großartige von Jesus. Deswegen, es lohnt sich so sehr, Jesus anzuschauen, sich die Zeit zu nehmen. Ich möchte dir heute Morgen beglückwünschen von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sitzen und zuzuhören und zu sagen, oh, ich schaue Jesus heute Morgen an. Ehrlich gesagt war das ein bisschen lahm. Wenn einer klatscht, klatschen alle, oder? Wisst ihr, Jesus ist nicht nur selbst ein Genie, sondern er ist ein Geniemacher. Ich weiß nicht, ob du dich jemals selber als Genie gesehen hast, aber ich glaube, Jesus kann etwas in dir, zeigt etwas in dir und er hat etwas in dich hineingelegt, was genau diesem, ja, dem entspricht, etwas, was eine schöpferische Kraft ist. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, aber normalerweise, die meisten von uns, wie sie hier sitzen, wir sind Genies. Oder waren mal Genies. Manche sind es immer noch, andere nicht mehr. Aber ich weiß, jeder war es mal. Weil die allermeisten von uns sprechen perfekt Deutsch. Oder die Sprache aus dem Land, aus dem sie kommen. Und zwar perfekt. Wie habt ihr das geschafft? Ich sag euch, wie ihr das geschafft habt. Ihr wart 2 Jahre alt. 2 oder 3, manche sind Spätzünder. Und dann habt ihr diese Sprache komplett gelernt. Ob eure Eltern jetzt so richtig gute Genies waren in der Sprache oder nicht, spielt keine Rolle. Aber Deutsch ist eine der komplexesten Sprachen, die es überhaupt gibt in der ganzen Welt. Und dennoch hast du sie gelernt. Mit 2. Ist es nicht der Hammer? Das heißt, du bist ein Genie. Etwas aber ist passiert, seitdem wir 2 sind. Und wir haben festgestellt, dieses lernende Genie, was wir mal waren mit 2 oder 3, irgendwo ist es auf der Strecke geblieben. Irgendwo ist es verlangt. Wir wissen nicht genau, irgendwas haben wir verloren. Und es ist ganz interessant, dass Jesus Folgendes sagt. Er sagt, hey, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ist das nicht interessant, dass er das sagt? Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Er hat gesagt, Matthäus 18 zum Beispiel, da heißt es, da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin und dann sagte er, ich versichere euch, ganz sicher, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Das ist eine krasse Aussage, die er hier trifft. Da scheint etwas dran zu sein, an dem Kindsein. Möglicherweise an der Art und Weise, wie Kinder denken und wie sie lernen. Und Jesus möchte, dass wir verstehen, dass das, was Gott für uns hat, dass das, was uns zurückführt zu einem echten Menschsein, etwas damit zu tun hat, wie wir denken als Kinder, wie wir sind als Kinder. Und jetzt denkst du dir natürlich, ja, in dem Fall müssen wir doch lernen von Jesus auch, wie er denn Kind war. Wenn er denn Kind war, wollen wir auch so sein, wie er Kind war. Jetzt das Problem ist, es gibt nicht so viele Geschichten von Jesus, wo er Kind war. Es gibt nur eine einzige Geschichte. Aber das macht diese Story umso bemerkenswerter, oder? Es gibt nur eine, alle anderen Geschichten sind, wo er erwachsen war, wo er schon 30 Jahre alt war, wo er in, wie soll man sagen, wie er in seinen Dienst reingekommen ist als Messias, wie er berühmt geworden ist, wie er Prediger war, wie er Wunderheiler war, wie er zum Erlöser wurde, wie er ans Kreuz genagelt wurde, wie er auferstanden ist. All diese Geschichten, davon gibt es ganz viele, aber es gibt nur eine einzige Story, wo er 12 Jahre alt war. Und hier ist das Interessante, was ich gelesen habe dazu, ist, man hat herausgefunden durch Forschungen, dass genau in diesem Alter mit 12 Jahren, dass meistens diese Art zu denken, wie Kinder denken, verloren geht und ersetzt wird auf eine andere Art und Weise, wie wir als Erwachsene denken. Und zwar wird das nicht ergänzt, sondern ersetzt. Vorher denken wir so quer. Ja, wir denken so aus allen möglichen Kategorien, völlig kreativ, könnte man sagen. Und versuchen alles zusammenzusetzen. Und irgendwann hört es auf und wir denken nur noch auf eine gewisse Art und Weise, wie Dinge funktionieren. Und das wird ersetzt. Und das geschieht ungefähr mit 12. Und jetzt hört's gut zu. Und es gibt jetzt diese eine Geschichte von Jesus, als er 12 war. Ist das nicht krass? Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, die Bibel will sagen, hey, schau mal dahin. Das ist eine wichtige Geschichte, die du wissen musst. Wenn Jesus ja selbst sagt, werdet wie die Kinder, dann würde ich, wenn ich das lesen würde, würde ich die Geschichte aufschlagen aus Lukas 4, wo Jesus 12 Jahre alt war. Heute Morgen ist das nicht meine Hauptgeschichte, deswegen erzähle ich kurz euch, damit ihr wisst. Das ist eigentlich eine ganz einfache Story. Jesus war 12 Jahre alt und seine Eltern sind mit ihm zum ersten Mal, er war zum ersten Mal dabei, seine Eltern sind immer jedes Jahr zum Passafest gegangen, aber er war zum ersten Mal dabei. Das ist sozusagen der Vorgänger von Ostern. Das war Passafest. Und da war er dabei und da steht gar nicht viel darüber. Die Geschichte geht nicht über das Passafest und was er da erlebt hat, sondern es geht darüber, dass die Eltern irgendwann festgestellt haben, oh, Jesus ist weg, als sie auf dem Heimweg waren. Er ist gar nicht mehr da. Das sind mindestens 3 oder 4 Verse, dass sie ihn gesucht haben. Sie haben gesucht überall und dann mussten sie einen ganzen Tag wieder zurücklaufen nach Jerusalem. Dann haben sie 3 Tage dort nach ihm gesucht. 3 Tage. Sie haben alles angeguckt. Sie haben irgendwie, da gab es solche Kamelreitflächen, wo die Kinder waren. Und da gab es irgendwie so eine Spielhalle, wo die Kinder hingegangen sind. Und dann gab es irgendwie so, wisse Trampolin, Hüpfburgen irgendwo. Die gab es auch noch. Überall. Der Comics-Lesestand gab es dann dort. Alle möglichen Sachen. Und die haben ihn nicht gefunden. 3 Tage lang haben sie gesucht. Und wisst ihr, wo ihn gefunden haben? Wo Jesus war? Im Tempel. Er war im Tempel. Ja, das hätten sie nicht. Wir haben gedacht, wie kann das angehen? Kannst du dir vorstellen? Und dann gibt es dieses kurze Gespräch zwischen Jesu Eltern und Jesus selbst. Und eigentlich der ganze Höhepunkt von dieser Geschichte ist, dass er sagt, ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Das ist die ganze Story. Aber das ist eigentlich, was ich euch gar nicht erzählen will. Was ich euch auch erzählen will. Nehmt diesen Gedanken mal, haltet ihn mal kurz fest. Ist das möglich? Ich weiß, heutzutage muss man immer so auf sich alles aufschreiben, aber vielleicht kannst du den kurz mal parken und sagen, okay, ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Und das Interessante von dieser Geschichte ist erstmal der Rahmen dieser Story. Es gibt zu vielen Geschichten in der Bibel einen Rahmen, einen Kontext nennt man das. Also in welchem Zusammenhang steht so eine Geschichte. Und manche, nicht nur manche, sondern viele Schreiber in der Bibel sind Genius. Also sind wirklich genial, genau über das Thema, über das wir heute sprechen. Und Lukas macht Folgendes. Er rahmt diese Geschichte ein. Ich zeige euch mal diesen Rahmen. Den finden wir in... Wenn die Geschichte steht in Lukas 2, 41 bis 51, also findest du den Rahmen in dem Vers 40 davor und in dem Vers 52 danach. Das ist der Rahmen von der Story, okay? Es ist wie so ein Bild, ihr kennt das mit Bildern. Bilder haben Rahmen. Wisst ihr, wozu die Rahmen da sind? Um das Bild abzutrennen von der Wand. Um zu sagen, hier ist was anderes, guck da drauf. Ein Rahmen macht aufmerksam auf das Bild. Sag, guck mal, hier ist ein Bild. Guck dir das Bild an. Guck nicht dran vorbei. Sei nicht, dafür ist ein Rahmen da, okay? Und hier wird so etwas, ein literarischer Rahmen gesetzt um diese Story. Das ist so, dass du sagst, weil man könnte sonst diese Geschichte so lesen, so nach dem Motto, das ist ein Übergang. So, Jesus war gerade noch ein Baby und dann irgendwann wird er getauft und dann hat man das Gefühl, es ist so eine Übergangsgeschichte. Aber das ist es nicht, weil Lukas setzt einen Rahmen. Lukas ist der Schreiber, inspiriert vom Heiligen Geist. Und er sagt, guck auf diese Story. Und was sagt dieser Rahmen? Vers 40. Das Kind, das ist hier von Jesus die Rede, aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist das erste Ding. Jetzt kann man sagen, okay, was, wieso ist das der Rahmen? Das ist der Rahmen, weil es wird... Das, was hier steht, wird fast gleich wiederholt, nur ein klein bisschen anders in Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. Und daran siehst du, aha, das ist zweimal derselbe Ausdruck. Warum wird das hier so eingerahmt in diesen
ähnlichen Worten, nicht gleiche Worte, aber ähnliche Worte, dasselbe Thema. Es geht um Wachstum, es geht um Entwicklung, es geht um Erstarken. Das Wort Gnade kommt zweimal vor. Einmal als übersetzt und deutsch als Gunst, aber ich versichere euch, dieses Wort, was hier im Griechischen steht, ist exakt das gleiche Wort, was auch in Vers 40 steht, Charis. Wenn du das also liest, dann siehst du schon optisch, hier wird etwas gesagt wie ein Rahmen. Und dieser Rahmen, da geht es drum, dieser Rahmen will sagen, pass mal auf, damit du das richtig verstehst, um was es geht, guck auf das Bild. Und das, was gesagt wird, ist folgendes, es geht um dieses Kind und es heißt zum Beispiel hier, die Gnade war auf ihm. Ist es nicht eine interessante Aussage über Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes und die Gnade Gottes war auf ihm. Würden wir sagen, ja, das ist selbstverständlich, war die auf ihm. Auf wem soll sie sonst sein? Wenn sie nicht auf Gott war, ja, was? Ja, meine Güte nochmal, Tore, das ist jetzt keine große Sache. Die Frage ist, warum die das überhaupt geschrieben haben. Pass auf, aber in Vers 52 heißt es, und Jesus nahm zu an Gnade. Jesus nahm zu an Gnade. Jesus, der Sohn Gottes, hat zugenommen an Gnade, auch an Weisheit, auch an Größe, aber eben auch an Gnade. Das heißt, das, was auf ihm lag, ist plötzlich zu etwas geworden, was größer in seinem Leben geworden ist. Das ist ein bisschen, das ist, wie soll ich sagen, Gnade ist ein Geschenk Gottes. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Es gibt keinen Mechanismus der Welt, mit dem du Gott dazu bringen kannst, dir Gnade zu geben. Weil es ein Geschenk ist. Du kannst es nicht bezahlen. Und dennoch gibt es diesen Vers, in dem es heißt, dass er zunahm an Gnade. Ist es nicht interessant? Und ich würde sagen, ich habe es gerade erklärt, ein Genie hat etwas, was man nicht lernen kann. Woher hat er das bekommen? Von Gott. Es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk Gottes, ein Genie zu sein. Das heißt, was wir hier sehen, ist, was hier uns die Bibel zeigt, ist, wie kommt die Gnade auf ein Leben? Und das Wort Gottes sagt, schau dir diese Geschichte an. Wenn du lernen willst, dass Gnade in deinem Leben zunimmt. Ist es nicht gut? Das heißt, diese Story soll uns nur ein Geheimnis verraten, dir und mir. Wie bekomme ich mehr Gnade in mein Leben? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn Jesus Gnade gebraucht hat, dann brauchen wir sie auch, oder? Wenn er mehr Gnade bekommen hat, brauchen wir sie auch. Und die Story ist so easy, die hier steht. Basically, eigentlich sagt sie nur eine Sache. Und das ist das, was es hier heißt. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss? Das ist, was Jesus sagt. Das ist, was Jesus antwortet. Als deine Mutter sagt, wir haben uns schreckliche Sorgen gemacht, wo du die ganze Zeit warst. Und Jesus sagt, ich muss. Nicht sollte, nicht kann, nicht wenn es möglich ist, nicht wenn es nice wäre, wenn es angenehm ist. Jesus sagt, ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Ist das nicht interessant? Worauf uns diese Geschichte aufmerksam macht, ist Jesus. Der Tempel, fangen wir so an, der Tempel ist die Verheißung oder in dem Tempel erfüllt sich jede Verheißung, die in Jesus ist. Oder jede Verheißung, die in Jesus ist, erfüllt sich in dem Tempel. Jesus ist der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Er ist der, der gekommen ist und der die Dinge miteinander verbindet. Er ist das Zusammenkommen des Schöpfers mit der Schöpfung. Jesus, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und du findest ihn wo? Im Tempel. Das ist, wer Jesus ist. Das ist, was wir hier finden. Das ist was, worauf uns die Bibel aufmerksam macht. Sie sagt, hey, wenn du mehr Gnade willst, wenn du wachsen willst, dann musst du eine Sache verstehen von Jesus. Er musste im Haus seines Vaters sein. Was heißt das für mich? Wo muss ich sein? Wo musst du sein? Damit du mehr Gnade bekommst. Und mein Thema heute Morgen ist Jesus, Gefahr der Genie, seine Gemeinde. seiner Gemeinde. Wo muss ich sein? Und es hört sich so einfach an. Und wir lesen diese Geschichte und wir denken, ja, well, ist das wirklich die Antwort? Ist es das, um was es wirklich geht, wenn das, was hier steht, nicht so aufwendig konstruiert wäre? Wenn nicht diese Geschichte von diesem Zwölfjährigen unbedingt hier noch rein muss? Wenn nicht ein Rahmen darum konstruiert worden wäre vom Heiligen Geist und von Lukas, die sagt, schau genau, was Jesus hier tut. Und wenn du diese Geschichte durchliest und letztlich nur ein einziger Satz entscheidend ist, nämlich dieser eine Satz von Jesus, ich muss in dem Haus meines Vaters sein, dann wäre ich nie darauf gekommen, dass das der entscheidende Punkt ist, den wir oft vernachlässigen, von dem wir oft glauben, dass es nicht wirklich wichtig ist. Aber es spielt eine enorme Rolle. Und wenn es für Jesus eine Rolle gespielt hat, dann spielt es für uns auch eine Rolle. Wo bin ich? An welchem Ort pflanze ich mich? Was ist der Ort, an dem ich sein sollte? Und das ist erstaunlich, weil du musst nicht nach, hier ist die gute Nachricht für jeden Berliner, du musst nicht nach Jerusalem reisen. Weil Nummer eins, und das ist auch wichtig zu wissen, der Tempel, der steht dort gar nicht mehr. Der wurde nämlich zerstört, 70 nach Christus. Nachdem Jesus geboren ist, ihr wisst, die Zeitrechnung geht nach Christus, da wurde er zerstört. Weil, was passiert? Jesus erschafft einen neuen Ort, der dem entspricht, was der Tempel ist, und gibt ihm neue Verheißungen. Das ist erstaunlich. Gott schafft diesen Ort, diesen Tempel. Der wird gebaut von David, gebaut von Salomo und existiert in über 1000 Jahre mit vielen Verheißungen, die die Propheten da reinlegen. Jesus kommt in diesen Tempel hinein, übernimmt und erfüllt alle Verheißungen von diesem Tempel und erschafft etwas Neues, was diesem Tempel entspricht, was wir heute brauchen, damit wir einen Ort haben, an den wir kommen können, um diesen Gott zu treffen. Und das, was er tut, ist, er baut seine Kirche. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Die Gemeinde ist der Ort, an dem der Schöpfer mit seiner Neuschöpfung zusammenkommt. Die Gemeinde repräsentiert Gott selbst gegenüber der Welt. Das ist, was die Gemeinde tut. Die Gemeinde ist nicht eine Kleinigkeit. Die Gemeinde ist etwas, was wir brauchen, damit die Gnade Gottes in unserem Leben größer werden kann. Und ich will sagen, ich glaube, das hat viele, viele Aspekte. Und die Fehlerhaftigkeit der Gemeinde ist inklusive dabei. Nicht, weil der Ort so... Stell dir mal vor, Jesus war an diesem Ort. Er war 12 Jahre alt. Da sind all diese Pharisäer, da sind all die Schriftgelehrten. Wir wissen, wie Jesus früher drauf war mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dennoch sitzt er an diesem Ort und stellt Fragen. Diesen Menschen, diesem Unperfekten, diesem Ort. 400 Jahre war Stille. 400 Jahre hat Gott nicht gesprochen. Das letzte Mal hat er gesprochen durch ganz wenige Propheten, durch Maleachi. Und er kommt an diesen Ort und er sitzt an diesem Ort und er stellt Fragen. Menschen, die er später anders einschätzt. Wenn Jesus an diesem Ort Gnade gelernt hat und mehr Gnade bekam, weil er an diesem Ort war, dann bin ich absolut sicher, dass es auch für uns gilt. Dann müssen wir an diesen Ort kommen. Und ich möchte dir heute Morgen gratulieren, dass du hier bist. Und alle, die online sind, möchte ich sagen, komm ins Haus Gottes. Wenn du kannst. Das wäre gut. Seid ihr noch da?
Ja.
Da die hintere Reihe da hinten ist ein bisschen leise geworden. Ihr müsst nicht leise sein, weil ihr vornehm seid. Ihr dürft gerne auch Amen sagen. Amen. Pflichtbewusst. Schaut mal, was Jesus sagt. Und das ist interessant. Und viele Leute, glaube ich, sind möglicherweise etwas... Sie unterschätzen die Bedeutung von dem, was Jesus tut. Weil er nicht viel über Kirche spricht, denken sie, für Jesus war Kirche nicht wichtig. Das Gegenteil ist der Fall. Und es ist zentral. Matthäus 16, daraufhin fragte er sie, also Jesus fragte sie, seine Jünger, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Das ist eine der berühmtesten, bekanntesten Stellen, in der Jesus darüber spricht, er baut seine Kirche. Das ist der Grund, das ist, was er vorhat, das ist, was er tut. Sein Genie besteht darin, dass alles, was er ist und alles, was er repräsentiert, dass es nicht nur fortgeführt wird in einer einzigen Person, in einer Erinnerung über ihn oder in einem Wort von ihm, sondern lebendig und immer verfügbar, nämlich seiner Kirche. An jedem Ort dieser Welt. Niemand muss ins Flugzeug steigen, um nach Jerusalem zu fliegen, um dort Gott zu erleben, sondern jeder, wenn wir eine Kirche haben, an jedem Ort, und in Berlin gibt es glücklicherweise mehr als eine Kirche, können Menschen dort Gott erleben. Weil es der Ort ist, den Gott ausgewählt hat. Dort findet Jesus statt. Dort finden Menschen heraus, wer Jesus ist. Dort treffen sie diesen Jesus und werden verändert, weil sie sehen, wie großartig er ist, obwohl die Kirche, wie sie ist. Und da müssen wir alle uns anschauen und sagen, ah, stimmt. Und dennoch benutzt er dich und mich, um das zu sein. Ist das nicht gut? Ihr habt nur 4 Punkte mitgebracht. Und wenn ihr, wie soll ich sagen, wenn ihr sie gut nehmt, bin ich schneller. Das bringt nichts, ich weiß. Und wenn wir ehrlich sind, ist egal. Erster Punkt, seid ihr noch da? Gut, gut, gut. Gemeinde hilft dir, deine Identität zu erkennen. Gemeinde hilft dir, deine Identität. Jesus war 12 Jahre alt, hallo? Er war 12 Jahre alt. Und wusste genau, wer er ist. Das ist eines der erstaunlichsten Dinge. Da geht Jesus, geht in den Tempel mit 12. Er war noch ein Kind zu diesem Zeitpunkt. Das war ein Jahr, bevor er offiziell zum Mann wurde. Aber er zählte noch als Kind. Und seine Mutter fragt ihn, hey, was machst du? Du hast uns Angst gemacht. Und er weiß genau, ich muss sein in dem Haus meines Vaters. Er weiß ganz genau, wer sein Vater ist. Und er weiß genau, zu wem er gehört. Was seine Identität ist und wo er sein muss. Ist es nicht krass? Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben brauchen, um herauszufinden, wer sie sind. Jesus wusste bereits mit 12 Jahren, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ist das nicht heftig? Und wir lesen diese Geschichte und deine Identität beginnt nicht bei dir. Sie beginnt nicht, dass du irgendwelche Tests machst und dass du irgendwelche Selbstbespiegelungen machst und irgendwelche Bücher liest oder Forschungen machst oder in die Schule gehst. All diese Dinge sind wertvoll und wichtig. Deine Identität beginnt bei Gott. Du erkennst, wer er ist. Und wenn du erkennst, wer er ist, wirst du erkennen, wer du bist. Denn die Schrift sagt, wir sind nicht das Original. Er ist das Original. Und der Mensch ist ein Abbild, ein Spiegelbild von diesem Gott. Und wir müssen immer zu Gott kommen, um herauszufinden, wer wir sind. Es wird nie reichen, wenn wir uns selbst Zusagen treffen. Wenn wir selbst sagen, ah, da habe ich eine Schwäche, da habe ich eine Stärke. Wir haben alle Stärken und Schwächen. Wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle die ein oder anderen Wunden in unserem Leben. Wir haben die ein oder anderen Handicaps oder die ein oder anderen Vorzüge, Genies in uns. Aber der Einzige, der uns sagen kann, wer wir wirklich sind, ist Gott. Und ich will es doch so ein bisschen härter sagen. Ich will euch sagen, es ist nicht nur Gott, der es sagt, sondern es ist seine Gemeinde, die es tut. Er ist ins Haus Gottes gegangen, um herauszufinden, wer er ist. Er wusste, er gehört zu diesem Gott. Und es ist interessant, weil Jesus stellt zuallererst die Frage hier in dieses, er sagt, was sagen denn die anderen, wer ich bin? Das ist Jesu Vorgehensweise immer. Was sagen denn die anderen? Er stellt Fragen. Und wir dürfen die Fragen nicht verpassen, die Jesus sagt. Was hast du denn herausgefunden, Petrus? Was sagst du denn? Und was wir hier lesen, ist, das ist eine Offenbarung. Das ist nicht Wissen, das ist nicht Akzeptanz, das ist nicht der Wille allein, irgendetwas zu behaupten. Das ist nicht irgendeine Bekenntnisschrift, die Jesus bringt, sondern die Petrus bringt, sondern was Petrus hier sagt, ist eine Offenbarung. Jesus sagt, konntest du nicht wissen. Das hat dir jemand gesagt. Das hat dir der Vater selbst gesagt. Deswegen weißt du, was du weißt. Und wisst ihr, wir müssen wissen, wenn wir das erkennen, wenn du herausgefunden hast, wer Jesus ist, wenn du da sitzt, Jesus ist der Sohn Gottes, hat das Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, das hat etwas, hat Folge in deinem Leben. Und Menschen wissen das, wenn sie anerkennen mit ihrem Bekenntnis, wer Jesus ist, dann bedeutet das Nummer 1, Wenn er der Gott ist, der diese Welt geschaffen hat, wenn er der ist, der uns die Erlaubnis gibt zum Atmen, wenn er der Ursprung, die Quelle ist von allem, dann hat er auch das Recht und den Anspruch zu bestimmen, wie wir leben oder wie wir leben sollen oder eben nicht. Und Menschen mögen das nicht. Das ist gefährlich. Aber wenn er das ist, sagen wir gleichzeitig in dem Moment, wo wir bekennen, du bist der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, sagen wir, du hast Anspruch, in mein Leben zu sprechen. Und das ist der Grund, warum viele Atheisten das nicht wollen. Es ist nicht, dass sie es nicht können, es ist, sie wollen es nicht, weil sie wissen, der Anspruch ist, das zu sagen, was Gott sagt, die Offenbarung zu haben, ist eine Sache, zu erkennen in dem Moment, oh, ich glaube, Jesus ist Gottes Sohn. Aber jeder weiß, dass der Schritt ist, auch zu sagen, die Bibel sagt, zu bekennen, was Gott sagt. Bekenntnis. Dieser Punkt, übereinzustimmen mit dem, was Gott sagt, dass das Kraft und Macht hat, dass das Power hat. Und exakt das ist, was Petrus hier tut. Dem Moment, wo er bekennt, was er Offenbarung bekommen hat, entsteht eine Kraft und das hat eine Konsequenz. Das eine ist der Anspruch Gottes, dass er uns sagen darf, wer wir sind. Und ich will es heute auch uns sagen, als Kirche, du kannst nicht in die Kirche kommen, eine Offenbarung von Gott haben und unverändert bleiben. Das kann nicht sein. Gott hat einen Anspruch auf unser Leben. Wir haben mittlerweile, feiern wir so hart, dass wir keinerlei Ansprüche auf uns gegenseitig legen und gar nichts mehr irgendwie vermuten und glauben, so alles ist happy. Ist egal, ob du dich aufführst wie ein Rindvieh. Ja, Vergebung Gottes ist da, aber mal ganz im Ernst, wenn du 20 Jahre mit Jesus unterwegs bist und Jesus gesehen hast, eine Offenbarung von diesem Jesus hattest, meinst du wirklich, die Auswirkung ist, dass du ein Arschloch bist? Oder sollte nicht wenigstens, dass du ein liebes Arschloch geworden bist? Dass da irgendetwas in deinem Leben sich verändert hat. Da müssen wir mal drüber reden. Wenn du hier sitzt seit 30 Jahren in diesem Haus und nichts in deinem Leben hat sich verändert und du bist immer noch derselbe egoistische, selbstbezogene Ich meiner mir. Really? Das kann nicht sein, da stimmt irgendwas nicht. Und ich will gar nicht sagen, dass du dich mehr anstrengen sollst. Ich will dir einfach sagen, irgendwas stimmt nicht. Ich bin offen für Gespräche, ruf mich an. Aber etwas in deinem Leben muss passiert sein. Wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, ja, wir alle sind Sünder, wir alle. Aber etwas muss passiert sein, wenn Jesus in mein Leben gekommen ist. Das ist das eine. Jesus hat diesen Anspruch und wir wissen, dass es so ist. Wenn er der Sohn Gottes ist, Jesus sagt nicht, es ist egal. Jesus sagt nicht, die 10 Gebote sind egal. Er sagt, ich bin gekommen, um diese Gebote zu erfüllen. Er sagt, um nicht abzumindern und zu sagen, ja, eine kleine Lüge, das ist okay, es kommt auf die Situation an. Und Leute zu bestehlen, das kann man auch machen als Christ, gar kein Problem. Nein, das sagt er nicht. Im Gegenteil, er bringt alles auf ein neues Level. Er macht es noch schlimmer. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bedeutet das, dass mein Leben einen Sinn hat. Wenn es einen Schöpfer gibt, der mich geschaffen hat, dann bin ich nicht hier einfach so, sondern Gott hat etwas mit meinem Leben vor. Mein Leben macht Sinn. Jeder Atemzug macht Sinn. Es hat Bedeutung, wer ich bin, was ich sage, was ich tue und was ich nicht tue. Beide Dinge treffen zu. Genau das ist der Augenblick. Und das ist der Augenblick, in dem Petrus versteht, wer Jesus ist. Und das ist der Augenblick, in dem Jesus in das Leben von ihm hineinsprechen kann. Und du bist Petrus eigentlich. Du bist Petrus. Du bist wer? Du bist dieser Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich weiß, es gibt verschiedenste Auslegungen dazu. Es gibt die Auslegung dazu, dass es diesen Felsen bedeutet, dass auf Bekenntnis bezogen, es geht um das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, also dass er der Sohn Gottes ist. Aber es gibt beides. Auf was baut Jesus seine Gemeinde? Er baut sie auf Petrus, auf das Bekenntnis, wer Jesus ist und auf den vollkommen unperfekten Petrus. Er baut sie auf dich und mit mir. Es ist wirklich, wenn die Menschen nicht wären, die Gemeinde wäre so toll. Oder? Aber er baut sie mit uns. Er baut sie mit Equippers. Er baut sie mit den verrückten Leuten, die irgendwie anreisen an diesen Ort, an diesen besonderen Ort in Hohenschönhausen, um seine Kirche zu bauen. Das hat sich Gott gedacht und du bist dabei. Du sitzt hier nicht als Zaungast, sondern du sitzt hier, weil du zu seinem Haus gehörst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das annehmen, dass wir das aussprechen, dass wir das für uns ownen, dass wir das für uns nehmen. Dass wir nicht sagen, oh, es ist völlig uninteressant, dass ich hier Teil davon bin. Nein, dass du Teil bist von seiner Kirche, hat große Bedeutung. Und es ist für Jesus richtig wichtig. Amen? Amen. Zugang zu Jesus bedeutet auch Zugang zu seiner Gemeinde zu haben. Zugang zu Jesus, das ist die Voraussetzung. Die Leute fragen sich immer, wie werde ich Mitglied irgendwo? Mitglied in der Gemeinde wirst du dadurch, dass du Jesus kennengelernst, eine Offenbarung von Jesus hast, akzeptierst, wer Jesus ist für dein Leben, die Auswirkungen verstehst, das bedeutet gleichzeitig, ich bin Teil von seiner Kirche. Und zwar nicht von einer ominösen, weltweiten Kirche, sondern von einer lokalen Kirche vor Ort. Und ja, du kannst sie dir aussuchen. Und ja, ich glaube, du kannst sie nicht aussuchen, weil Gott zeigt dir, wo du hingehen sollst. Manche sitzen hier nicht, weil sie die coolste Kirche momentan in Berlin ist. Ich glaube, diesen Titel haben wir momentan nicht. Und wer weiß, ob wir den jemals bekommen. And ich sag euch, I don't care. Sondern du sitzt hier, weil du eine Überzeugung hast von Gott, weil Gott gesagt hat, das ist der Ort, an den ich dich gepflanzt habe. Vorbei an den 5 anderen Kirchen, an denen du vorbei fährst, um hierher zu kommen. Die viel früher Gottesdienst haben, viel schöner sind und viel und so weiter und so fort. Aber Gott hat eine Überzeugung in dein Herz gesetzt, weil du sagst, das ist der Ort, an dem Gott dich gepflanzt hat. Und das ist die ganze Voraussetzung, die du brauchst. Ein Wissen vom Heiligen Geist. Ich bin Teil von dieser Kirche. Gott hat mich gepflanzt in die verrückte Equippers Church in Berlin. That's awesome. Zweiter Punkt. Heute kommen wir richtig voran. Oh Mann. Jesus baut seine Gemeinde. Das ist ein Punkt. Und oftmals höre ich von Leuten diesen Satz, die betonen wollen, dass sie ja eigentlich keine Rolle spielen, dass Jesus ja alles macht und eigentlich auch, dass ihnen niemand irgendwas sagen darf, weil Jesus baut ja seine Gemeinde. Jesus hat kein einziges Mal hier Stühle gestellt in diesem Raum. Jesus hat kein einziges Mal Lobpreis geleitet in diesem Raum. Ihr Lieben, so funktioniert das nicht. Ja, er baut seine Kirche, aber er baut sie mit uns zusammen. Und wir müssen unsere Rolle einnehmen bei dem, was Jesus baut. Jeder von uns bauen. Und wisst ihr, bauen ist was ganz anderes als einfach nur Sachen ansammeln, die dann irgendwie zusammenkommen. Wenn das Wort bauen hier steht, hat das Bedeutung. Seht mal, kein Mensch reist nach Jerusalem oder nach Griechenland, um einen Haufen Steine zu bewundern. Oh, das ist eine Ansammlung von Steinen. Das ist ja hübsch. Oh ja, das ist richtig schön. Das ist ein großer Haufen von Steinen. Und daneben Zement. Oh, super, Zement und Steine. 2 Haufen. Großartig. Wisst ihr, warum wir uns Sachen angucken? Warum Menschen nach Berlin kommen? Nicht, um sich Steine anzugucken, sondern Steine, die benutzt worden sind, die zusammengebaut worden sind und ein Gebäude ergeben. Das ist der Grund, warum Leute nach Berlin kommen, um sich hier die Stadt umzugucken. Nicht wegen den Steinen, sondern wegen den Steinen, die gebaut worden sind, die behandelt worden sind, die eben nicht so gelassen worden sind, wie sie sind. Sondern manche dieser Steine waren irgendwie merkwürdig. So vielleicht wie du oder ich. Und Jesus musste ein bisschen drin rumhauen und sagen, das ist ein bisschen eckig hier. Muss ein bisschen rund machen an der einen oder anderen Stelle. Jesus hat etwas zu bauen in dieser damaligen Zeit, war nicht, dass da alle Steine dieselbe Format hatten, sondern das waren unterschiedlichste Steine, die da zusammengekommen sind. Und so ist die Kirche bis heute. Unterschiedliche Steine kommen zusammen. Und Jesus baut diese Steine zusammen. Er verbindet sie, damit etwas entsteht, nicht etwas viel Schöneres als ein Haufen Steine, sondern ein gewaltig schönes Gebäude. Ein Tempel, sagt das Wort Gottes, wo man sehen kann, wow, hier wohnt der lebendige Gott selbst an diesem Ort. Das ist das Bild, was er benutzt. Und deswegen ist es so wichtig, Jesus baut so eine Gemeinde, aber wir sind, wie soll man sagen, wir sind Teil davon. Man kann uns da nicht rausrechnen. Du kannst dich ja nicht rausnehmen und sagen, die Gemeinde. Wenn jemand sagt, die Gemeinde geht mir so auf den Keks, dann meinst du, du gehst dir selber ganz schön auf den Keks. Und es wäre besser, wenn ich nicht Teil dieser Gemeinde wäre, weil ich gehe mir so auf den Keks. Nein, wir sind alle mit am Start. Und du kannst es nicht auswählen. Es tut mir leid, wenn du dieses Bekenntnis hast, was Petrus hast, wenn du sagst, Jesus ist Gottes Sohn. Die Konsequenz ist, du brauchst eine Gemeinde. Es ist nicht einfach, du kannst nicht obligatorisch, oh, ich weiß, ich bin ein Christ ohne Gemeinde. Ich kann das ohne Gemeinde. Ich bin ein großartiger Christ. Du bist kein großartiger Christ. Du bist ein ignoranter Christ, bist du. Du brauchst eine Gemeinde. Das ist Teil von deinem Auftrag. Das ist Teil von all dem, wer du bist. Wenn du das weglässt, dann guckst du, als ob du in den Spiegel guckst und verleugnest, wer du eigentlich bist, was Gott gesagt hat, wer du sein sollst. Nämlich auch ein Teil seiner Gemeinde. Und hey, das müssen wir wissen. Und das ganze Neue Testament lehrt darüber. Paulus hat wahnsinnig viele Bilder. Petrus auch. Das ist nicht das Einzige. Und jedes Bild, bitte versteht mich recht, hat Limitierungen. Wenn die Bibel davon spricht, dass die Gemeinde ist wie eine Familie, dann sagt uns das, es ist ein Teil davon, eine Art davon ist wie Familie. Nämlich, wir sind alle Teil des Hauses, wir gehören dazu. Wir müssen es nicht erkaufen. Es gibt ein Zuhause für uns. Es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Alt und Jung. Es gibt keinen Unterschied. Wir alle gehören zur Familie. Wenn die Bibel sagt, hey, wir sind lebendige Steine, zusammengesetzt zu einem Tempel, dann ist es ein Bild, was ich auch gerade schon erklärt habe. Wir sind eben Steine, die miteinander verbunden sind. Jeder Stein hat wie viele Seiten? 6. Aber das Interessante ist, 4 davon sind miteinander verbunden. Die Außenseite geht nach außen vom Gebäude, die Innenseite nach innen ins Gebäude, da wo Gott ist, nach außen, wo die Menschen sehen dieses Gebäude. Und sie sagen nicht, oh, was für ein wunderschöner Stein, by the way. Die sind nicht da wegen dir. Die sind da wegen dem, was zusammengesetzte Steine darstellen. Das Gebäude, deswegen sind sie da. Wegen dem, wen sie finden im Gebäude. Deswegen sind sie da. So, ganz genau. Und der Architekt ist, der ist Jesus. Der ist Jesus. Und seht mal, dann gibt es Bilder, da heißt es, wir sind wie ein Körper. Und jeder einzelne von uns ist was? Ein Teil von diesem Körper, ein Körperteil, ein Organ. Niemand kommt, um eine Nase zu bewundern. Sagt, oh, was für eine wunderschöne Nase, das ist ja großartig, die Nase, die da rumliegt. Hammer, ist ein bisschen eklig, gell? Und hier das Ohr, schau mal, das Ohr, nice. Hier ein Unterarm, auch gut. Niemand denkt sich, das ist großartig. Sondern alles macht Sinn, wenn ein Körper zusammengesetzt ist und alles am rechten Ort ist. Verstehst du, wenn jemand sich denkt, das Auge könnte man auch fantastisch in den Fuß versetzen, dann muss man eine Menge Arbeit tun, damit das Auge da unten noch irgendwas tun kann, was sinnvoll ist. Alle würden sagen, das ist eine Fehlkonstruktion. Aber so leben wir manchmal Kirche. Wir müssen verstehen, all diese Bilder sagen eine Sache aus, dass jeder von uns Teil ist von etwas Größerem. Jeder von uns ist Teil von etwas Größerem. Jedes dieser Bilder sagt es. Du kannst nicht allein in deiner Familie sein. Du kannst nicht als ein Stein ein Tempel sein. Und du kannst auch nicht als ein Körperteil ein ganzer Körper sein. Sondern du brauchst die anderen, um das zu sein, was Jesus will, was du bist. Das ist, was wir brauchen. Und deswegen musst du deinen Ort finden. Und es ist, ich hoffe so, dass ich dich heute Morgen, es ist nicht obligatorisch zu sagen, ich habe einen Platz im Haus Gottes. Du hast einen Platz. Finde heraus, was das für ein Platz ist. Und der Platz ist nicht, ich bin Platzhalter. Es ist erstaunlich, aber jedes Teil an einem Körper hat eine Funktion. Niemand in der Familie kann man nicht sagen, ja, weiß auch nicht, was er da macht. Der ist schon immer da. Was ist denn mit dem? Ja, das ist, der weiß auch nicht. Ja, ist der Sohn von dem? Ist der die Tochter von dem? Wer ist das? Ist der Vater, die Mutter? Ja, keine Ahnung, der ist einfach da. Sowas gibt's in der Familie nicht. Es gibt's einfach nicht. Jeder hat eine Bedeutung, jeder hat eine Herkunft. Jeder kommt woher, geht wohin. Steht in Beziehung. Oder so ein Stein, der da irgendwie rumliegt. So nach dem Motto, ja, das ist unser Türstopper. Nee, halten wir dir die Tür mal auf. Ich meine, der hätte ja noch Bedeutung und hat wahnsinnig Funktion, muss man ja auch ehrlich sagen. Das war ein schlechtes Beispiel, aber Ich will dir sagen, sei bereit. Sei bereit, den Platz einzunehmen, den Gott dir gegeben hat, aufgrund der Art und Weise, wie du geschaffen worden bist. Mit der Gnade, mit dem Genie, was Gott in dich hineingelegt hat. Preis dem Herrn. Die nächsten zwei Punkte fasse ich zusammen, damit wir zum Ende kommen. Seid ihr noch da?
Ja.
Dritter Punkt, die Gemeinde transformiert uns. Und darüber könnte man ganz viel sprechen. Wenn wir in der Gemeinde sind, und viele Leute fragen sich ja, wie sie Veränderung erfahren. Und das ist der Ort für Veränderung. Der Ort für Veränderung ist seine Kirche. Viele Leute geben so viel Geld aus für Coachings und für alle möglichen Arten von wie soll man sagen, Fürsorge, die man heutzutage so, man kann zum Psychotherapeuten gehen, weil man sich verbessern will und alle möglichen, manche müssen, sollten auch zum Psychotherapeuten gehen, will ich gar nicht ausschließen, aber die transformierende Kraft von Kirche wird völlig unterschätzt. Was Kirche für dich tun kann und tun wird, wenn die Kirche das tut, was sie tun soll, nämlich wenn sie Jesus repräsentiert, wenn jedes Teil in der Kirche anfängt, seinen Ort einzunehmen, dann wird es zu einer transformierenden Erfahrung. Zu all dem, was dein Leben braucht, das findest du an diesem Ort, Kirche genannt, seine Gemeinde. Und sie ist nicht mehr in Jerusalem allein, sie ist auch in Berlin. Sie ist auch hier. Sie ist hier mitten unter uns. Wenn wir das ernst nehmen, wenn wir sagen, jawohl, das ist der Ort, das ist das Werkzeug der Wahl Gottes, das ist, was Gott tut. Was, wisst ihr, ich möchte ein Zeugnis euch sagen. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren mit meinen besten Freunden unterwegs. Wir bauen eine Gemeinde in Mainz. Und ich kann euch sagen, keine von meinen besten Freunden haben sich bisher scheiden lassen. Alle haben wunderbare Familien. Alle, ihr Leben ist aufgeblüht. Du sagst dir, das ist Zufall. Ich sage dir, das ist kein Zufall. Wir haben eine Entscheidung getroffen. In der guten und in der schlechten Zeit. Und es gab schlechte Zeiten ohne Ende. Und es gibt Krisenzeiten. Und es bedeutet nicht, dass alles super läuft. Ist es ziemlich offensichtlich. Wir haben keine Kinder. Ich leide darunter jeden Tag. Ich könnte manchmal nicht aufstehen vor Schmerzen. Ich denke, meine Güte, mein Leben, ich... Aber Gott hat mein Leben gesegnet. Gott ist ein Gott, der mich aufblühen lässt in allen möglichen Dingen, was ich erleben darf, was ich sehen darf. Und ich sage, es gibt nur ein Geheimnis dafür, gepflanzt zu sein im Haus Gottes. Wenn du mich fragst, was du mit deinem Leben tust, wo du gefunden werden solltest, damit Gnade auf deinem Leben ist, komm ins Haus Gottes, nimm deinen Platz ein. Sei im Haus Gottes, dort findest du heraus, wer du bist, was du brauchst. Und weißt du, der ganze Scheiß, der das Leben trifft, weil die Welt nicht perfekt ist, wird dich sowieso treffen. Aber du bist wenigstens im Haus Gottes, gepflanzt und bekommst dort, was du brauchst. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, die größte Transformation, die dein Leben braucht, findest du genau an diesem Ort, einem unperfekten Ort, aber ein Ort, den Jesus geschaffen hat. Ein Ort, an dem Jesus zu Hause ist. Und wisst ihr was? Viertens, kommen wir zum vierten Punkt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Die Gemeinde transformiert nicht nur uns selbst, sondern sie transformiert eben auch die Welt. Es ist der Ort, es ist die Kraft, es ist das Werkzeug, was sich Gott aus. Alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben, sagt Jesus. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Zwei Dinge, die ich euch hier sagen will. Die Gemeinde hat große Feinde. Sie hat nicht nur Freunde. Aber selbst die Hölle kann sie nicht vernichten. Sie kann sie nicht vernichten. Und sie wird nicht untergehen. Was auch immer die Propheten sagen, wie sich die Sachen in der westlichen Welt momentan irgendwie entwickeln, ich sage euch voraus, aufgrund dieses Wortes, sie kann nicht vernichtet werden, denn sie ist größer und mächtiger als jede andere Kraft auf dieser Welt. Firmen kommen und gehen, Länder kommen und gehen, Herrscher kommen und gehen, Genies kommen und gehen. Seine Kirche bleibt. Und sie wird das tun, was Gott sie gesagt hat, was sie tun soll. Das Zweite, die Gemeinde hat Autorität, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Das ist, was die Kirche tut. Die Kirche bringt das, was Gott vorbereitet im Himmel, auf diese Erde. Das ist deren Job. Sie hat Autorität in beide Richtungen. Und ich möchte dich ermutigen, diese Sichtweise in dein Leben zu lassen. Jesus ist ihr Haupt. Jesus ist ihr Beispiel. Jesus hat, die ganze Kirche ist durchdrungen von der Art und Weise, wie Jesus ist. Jesus ist das, was den Unterschied macht. Jesus Wenn wir anfangen, auf Jesus zu schauen, wenn das Genie Jesus auf uns, wenn die Empathie, die Jesus hatte, Jesus hat geredet mit diesem reichen Jüngling. Dieser reiche Jüngling war nicht bereit, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Dieser reiche Jüngling war ein guter Mann, aber er wollte nicht, wie alle anderen Jünger, sagen, okay, ich folge dir. Wisst ihr, was wir lesen, mittendrin in diesem Dialog? Und Jesus gewann ihn lieb. Jesus liebt Menschen, selbst wenn sie Nein sagen. Jesus liebt Menschen, selbst wenn sie nicht tun, was er gerne hätte, was du tust, was besser für dich wäre. Jesus liebt Menschen und so sollen wir auch sein. Wir sollen keine Gemeinde sein, die Leute liebt, wenn sie tun, was wir sagen oder wenn sie die Werte haben, die wir sagen. Wir sollen Menschen lieben, weil sie liebenswert sind. Und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen und nicht, weil wir das können, sondern weil Jesus das getan hat. Jesus das getan. Jesus liebte die Menschen. Lass uns sein, wie Jesus Macht neu ausgerichtet hat, wie er neu, Pastor Dan hat letzte Woche davon erzählt, aber wenn du dir das anschaust, du musst dir vorstellen, Macht ging damals aus in der Zeit zu Jesus von Menschen, die eben die Power hatten und die haben sie komplett ausgenutzt. Sie haben die Menschen unterjocht, das war normal. Jesus sagt, wenn du ein Herrscher sein, wenn du führen willst, dann sei ihr aller Diener. Und du sagst dir, guckst diese Welt an und du siehst, wie Macht funktioniert. Und immer noch, dieses Wort schallt durch das Universum hindurch, durch diese Welt hindurch. Begrenze die Macht. Wie? Indem du jemand bist, der führt, indem er dient. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Das ist, was seine Gemeinde bringt. Oder ein neues Level von Freiheit. Ich glaube, dass Gott uns berufen hat zu Freiheit. Freiheit ist eines der größten Werte in der Bibel. Freiheit ist die Voraussetzung für absolut alles. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt zu dem Mann, der geschlagen und der gezwungen wird, eine Meile zu gehen mit den Römern, eine Meile das Zeug zu schleppen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Du hast keine Wahl. Es gibt eine der schlimmsten Situationen für mein Leben, ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich vielleicht so gilt, ist in dem Moment, wo du dich gezwungen fühlst, Dinge zu tun, die du nicht tun willst. In dem du das Gefühl hast, du hast keine Wahl. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Weißt du, du hast die Wahl. Sie können dich zwingen, das Zeug eine Meile zu schleppen. Aber hier ist der Deal. Schlepp doch einfach zwei Meilen. Und wenn sie dich auf die rechte Wange schlagen, halt noch die linke hin. Er sagt, du hast die Wahl. Und es hört sich so an, als ob, verstehst du, als ob er hier irgendwie versucht, besser zu sein und zu besseren Menschen zu machen. Aber darum geht es nicht. Er gibt dem, der keine Macht hat, der keine Wahl hat, gibt er eine Wahl. Und wir alle wissen, wie powerful es ist, wenn wir diesen Weg gehen, den Weg der Demut. Wie viel Veränderung und Transformation das zu den Menschen bringt. Er sagt, das ist ein Weg. Und Jesus bringt diesen Weg. Oder es gibt so viele andere Beispiele, was Jesus bringt. Dieses Genie der Wahrheit, das ist Genie. All das finden wir in Jesus. Wenn wir diese Welt verändern wollen, wir brauchen Jesus und wir brauchen seine Gemeinde. Wir müssen das ausleben, was Jesus uns vorgelebt hat. Haben wir das? Und deswegen, Equippers Church, es braucht ein Commitment. Es braucht ein inneres Ja. Es braucht einen zu sagen, ich bin Teil von seiner Kirche. Ich will euch heute Abend, jetzt sind wir schon morgens. Ich will euch heute Morgen sagen, dieser Talk ist nicht, dass du gezwungen bist, Equippers zu werden. Du kannst auch von ganzem Herzen in eine andere Kirche gehen. Aber mein Appell an dich ist, geh in eine Kirche. Pflanz dich an einen Ort, wo dich Menschen kennen. Wo du ein Stein bist, wo du von Bedeutung bist. Wo du weißt, pflanze dich in dieses eine Haus und bleib dort. Und wenn dir Dinge wunderlich erscheinen, bleib dort. Auch wenn sie wunderlich sind. Bis Gott zu dir sagt, geh woanders hin. Aber solange bleib. Und sieh, was Gott mit deinem Leben macht. Nur mit diesem Commitment kannst du davon ausgehen, dass genau das geschieht, was wir hier lesen in dieser Geschichte von Jesus, dass die Gnade mehr wird in deinem Leben, indem du dich an den Ort pflanzt, an den Jesus war, als er 12 Jahre alt war, nämlich im Haus seines Vaters. Heute Morgen möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, ein Commitment vor Gott zu treffen, ein ganz bewusstes. Wisst ihr, das ist das Wunderschöne, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat. Wir müssen es nicht fühlen, wir müssen uns nicht irgendwie in Stimmung geraten und sagen, oh, jetzt ist die Stimmung, um Ja zu sagen. Wisst ihr, das ist nicht viel wert, eine Stimmung zu haben, die ich mal habe gegenüber meiner Frau und dann wieder nicht. Wenn ich verheiratet bin, bin ich verheiratet und ich bin mit meiner Frau immer verheiratet. Und nicht, dass ich so denke, oh, diese Frau ist aber auch wunderbar. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, mein Herz zieht mich diese an, meine Frau ist 600 Kilometer entfernt und meint, ich denke, heute Abend sollte ich mich meinem Gefühl nachrichten. Alle von euch würden sagen, Tora, das ist nicht in Ordnung. Du bist nicht mehr unser Pastor. Und ich würde ehrlich gesagt würde ich sagen, ja, ihr habt recht. Und exakt so machen wir es manchmal mit Gemeinde. Wie fühle ich mich denn heute? Heute habe ich Bock auf Equippers. Morgen habe ich Bock auf... Nein, so funktioniert das nicht. Wir dürfen eine Entscheidung treffen, wo wir uns pflanzen. Was das Haus ist, in dem wir aufblühen. Und ich möchte, dass wir heute Morgen eine Entscheidung treffen, mit unserem Verstand sagen, das ist dieses Haus, an das Gott mich pflanzt. Ich weiß, ich gehöre an diesen Ort. Und Gott darf mich benutzen, Gott darf alles mit mir tun. Und das hat Bedeutung, das hat Konsequenzen. Hier sind die Konsequenzen. Das bedeutet nicht nur, dass du ein Stuhlwarmhalter bist, weil das ist keine Rolle. Sondern du hast mehr Bedeutung als das. Gott möchte etwas Signifikantes mit deinem Leben tun in diesem Haus. Gott möchte, dass du beiträgst an dieses Haus. Das bedeutet zu geben, by the way. Ich weiß, manche Leute sind überfordert, das ist nicht am Anfang notwendig, ist etwas, wo man wächst hinein. Das ist eine Wachstumssache. Dennoch, es gehört dazu. Es bedeutet zu beten für diesen Ort. Einzustehen für diesen Ort. Es bedeutet, nicht mehr schlecht zu reden über diesen Ort, sondern direkt mit den Leuten zu reden. Und dann sagen sie, Joachim, ehrlich, das T-Shirt ist furchtbar. Ich hab das vorhin meiner Frau erzählt. Ich habe ein SMS geschrieben, habe ein Foto gemacht. Sie ist auch der Meinung. Wie gemein ist das, wenn ich das ihm nicht erzählt hätte, oder? Wir wollen nicht übereinander reden. Wir wollen miteinander reden. Einheit beginnt, dass wir miteinander reden. Und nicht übereinander über die Dinge reden. Ich habe das mal mitgebracht. Mein Commitment, mein Vorschlag, mein Commitment. Wenn du sagst, das ist dein Zuhause, wenn du sagst, das ist meine Kirche, dann habe ich das mal übersetzt in eine Sprache, mit der du hoffentlich umgehen kannst. 7 Punkte. Equippers ist mein geistliches Zuhause. Das ist der Ort, an dem ich den Kühlschrank kenne, in dem ich weiß, wo die Dinge sind, wer ich bin. Zweitens, ich suche das gleiche Herz, denn ich teile die gleiche Vision, Mission und Kultur. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber das ist, was ich will. Ich will von meinem ganzen Herzen, was Equippers will. Wir sind nicht auf unterschiedlichen Kulturen unterwegs. Wir haben zusammen ein Ding, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber das ist, und ich spreche das an. Die Musik, die hier stattfindet, ist die Musik, die hier stattfindet. Und ganz, ich erzähle euch mal was als nahezu 50er. Ich bin fast 50. Die Musik, die wir hier machen, ist nicht die Musik, die ich privat am liebsten höre. Muss ich zugeben. Aber das ändert nichts. Das ist meine Kirche. Das ist die Musik, die ich singe, mit der ich Gott lobe und preise, weil ich glaube, das ist das Richtige, was Gott tun will. Auch in meinem Leben. Wenn du mich fragst, weißt du, in den 50ern fängst du an, nach hinten zu gucken. Die musikalisch. Du sagst, ah, diese Songs damals. Die bewegen mich so und dann, wenn sie hochkommen, da ist der Geist drin. Das ist alles Bullshit. Das sind Gefühle. Drittens, ich pflanze mich bewusst, und hier ist der Punkt, ich bewusst in diese Kirche. Niemand wird gezwungen, sich in diese Kirche zu pflanzen. Aber wenn du es tust, tu es bewusst. Das bedeutet, dass du nicht mehr jedes Mal die Frage stellst, gehe ich am Sonntagmorgen in die Kirche oder nicht? Sondern du kommst einfach. Ist es Sturm draußen? Ich komm. Ist es Regen draußen? Ich komm. Ist es Samstagabend? Ich komm trotzdem. Ich komm. Da finden andere Feste statt und so weiter und so fort. Die finden auch ohne dich statt. Ich bin gepflanzt im Haus Gottes. Das ist meine Priorität. Ich bin bewusst, deswegen bewusst. Das ist das Tolle, wenn ich einmal die Entscheidung getroffen habe, muss ich nicht jedes Mal anfangen zu diskutieren mit mir selbst. Und nicht sagen, es kommt drauf an. Das kommt drauf an, hört auf. Sondern ich sage, das ist das Haus. Und es gibt wenige Dinge, wo ich so eine radikale Entscheidung treffen würde. Das eine ist, ich entscheide mich, eine besondere Person zu heiraten. Dann bin ich verheiratet. Dann habe ich, kann ich nicht mehr anfangen zu diskutieren und sagen, weißt du, Schatz, lass uns mal eine Ausnahme machen. Heute Nacht übernachte ich woanders. Das wird nicht funktionieren. Und so ist es im Haus Gottes auch. Viertens, ich schütze die Einheit dieser Kirche. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich rede nicht schlecht über andere. Niemals. Niemals. Fünftens, ich lade Menschen ein, eine faire Chance. Das ist unser Auftrag. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Das ist das Wichtigste, was wir tun. Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen? Ich würde die Challenge ausgeben, dass du dieses Jahr, egal wer, eine Person in dieses Haus einlädst. Und dafür betest, dass er Jesus sein Leben gibt. Jeder nur eine Person. Stell dir mal vor, jeder nur eine Person. Evangelisten, die laden pro Jahr 50 Leute ein. Aber ich sag, normale Leute wie du und ich. Da ist eine Person richtig gut, zwei ist schon übermäßig krass. Sechstens, ich unterstütze meine Equipers-Kirche nach Kräften durch Gebet, Mitarbeit und Geben. Ließe sich viel drüber sagen, hast du schon mal gehört. Siebtens, ich habe eine positive, vertrauensvolle Grundhaltung und ehre die Leiterschaft von Equipers. Vertrauen ist das Element, wie Teams funktionieren, wie Kirche funktioniert. Und es ist nicht einfach. Ich weiß, Vertrauen muss erworben werden, Vertrauen kann abgebaut werden, kann auch wieder erworben werden, wenn es verloren gegangen ist. Aber das ist, was wir brauchen, Vertrauen. Und ich bitte euch, wenn du Teil werden willst und sagst, das ist mein Commitment. Und es geht nicht, ich mache 5 von 7. Es geht auch nicht 6 von 7. Sondern ich, ganz im Ernst, ich spreche zu euch heute Morgen als euer, wenn du das möchtest, als ein Leiter und ein Pastor, dann will ich 7 von 7. 7 von 7 für diese Kirche. Wenn du sagst, das ist das Haus, in dem ich mich pflanze. Und da du das jetzt weißt, kannst du eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung treffen. Kannst sagen, oder wieder entscheiden. Erneut entscheiden, sagt, das ist das Haus, in das ich mich pflanze. Das ist der Ort, an dem Gottes Gnade in mir etwas mit mir tun darf. In dem Gottes Gnade größer mit mir werden darf. Das ist, wozu ich dich heute Morgen einladen will. Eine Entscheidung, du bist frei, du kannst es tun, du kannst es auch nicht tun. Du kannst es aufschieben, verschieben und wegschieben. Aber ich möchte dich heute Morgen noch einmal erinnern. Ich glaube, jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt, braucht ein Zuhause. Und wenn du das weißt in deinem Herzen heute Morgen, das ist mein Zuhause, dann würde ich dich bitten, einfach aufzustehen und mit mir zusammen kurz zu Jesus zu kommen. Wenn du sitzen bleibst, ist es in Ordnung. Triff keine Entscheidung aus einem Mehrheitsempfinden, dem du folgst, sondern wenn du sagst, das ist meine Kirche, dann steh auf. Wenn du sagst, das ist schön, die Predigt gewesen, Tore, nice, aber sonst nichts weiter, bleib sitzen. Aber alle, die wir stehen, lass uns die Hände heben zu unserem König. Und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, dass du weißt, wer wir sind, bevor wir wussten, und überhaupt nur wissen können, wer wir sind. Jesus, wir danken dir für dieses Genie in dir, diese Geschichte, die wir lesen dürfen, als du 12 Jahre alt warst und gesagt hast, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Und Herr, wir sehen dieses Bild, wir sehen diese Situation und wir verstehen, Herr, dass wir ein Zuhause haben, dass wir einen Ort haben, an dem wir geschützt sind, an dem wir gehören, den wir selbst mitbauen, den du baust. Wir wollen uns zur Verfügung stellen, Jesus, dass du mit uns tun kannst, das Gebäude errichten kannst, den Tempel errichten kannst, die Familie bauen kannst, den Körper ausrichten willst, dass dieser Welt zeigt, wer du bist, wie schön du bist, wie genial du bist, dass du der Schöpfer bist aller Dinge, der Retter dieser Welt. Jesus, heute Morgen sagen wir erneut Ja zu deiner Kirche. Wir sagen Ja zu deiner lokalen Kirche. Herr, wir entscheiden uns, uns zu pflanzen an einen Ort, an diesen Ort hier, Equipers Church in Berlin. Wir ehren dich von ganzem Herzen, dass du uns dieses Zuhause gibst, diese Möglichkeit. Herr, wir wollen sagen, dieser Ort ist nicht perfekt. Die Menschen um uns herum, wir selbst, wir sind nicht perfekt. Aber du, durch deinen Heiligen Geist, Herr, baust du deine Kirche. Und wir sehen eine großartige Zukunft. Wir sehen, wie du Menschen rettest. Wir sehen, wie eine große Ernte in dieser Stadt in dein Haus kommt. Wie großartige Veränderungen in unser Leben kommt. Wie unsere Herzen verwandelt werden. Wir danken dir für diese Hoffnung, für diese Zukunft. Von ganzem Herzen, Jesus. Amen. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.